Dann springen die drei über die Alterungslinie. Erst wirkt es, als wäre nichts passiert, doch dann gibt es einen Peng und sie fliegen raus und ihnen wachsen lange Bärte. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Kemmerholz, Bangarang Dave, und das hier ist die Folge 16 von Harry Potter und der Feuerkelch, also 16. Kapitel im vierten Buch von Harry Potter, mit dem Namen Der Feuerkelch. Der Feuerkelch in der Feuerkelch. Wer hätte das erwartet? Im Original natürlich The Goblet of Fire. Wir sind geendet, als Durmstrang und Bobberton ankamen und... Ja, Ron und Harry haben jemanden entdeckt, den sie schon kennen bei Durmstrang, nämlich Viktor Krumm, dem Starspieler von Bulgarien. Offensichtlich ist er noch Schüler und geht nach Durmstrang zur Schule. Das ist überraschend, weil die natürlich dachten, oh, der spielt in der Nationalmannschaft, der wird schon ein bisschen älter sein. Ist aber gar nicht. Er wird vorne an der Kette geführt, also vorne, ganz vorne geführt, ne, und sie gehen halt dann rein und Ron versucht, ihn irgendwie zu sehen. Hermine ist davon so ein bisschen, das ist nur ein Quidditch-Spieler. Und Ron so, das ist nicht irgendein Quidditch-Spieler, das ist der beste Sucher der Welt. Und auch andere sind sehr fasziniert, denn ein paar, ich glaube, Hufflepuff-Mädchen machen sich hübsch, also hübschen sich noch ein bisschen auf. Sie sind ja eh alle schick angezogen und haben sich hübsch angezogen und aufgestylt und so, weil wegen der Ankunft. Und auch andere Jungs wie Seamus und so, die probieren ihn irgendwie zu sehen, sagen, oh, krass, Krumm. Dann gehen sie in die große Halle und die Bobberton-Mädchen oder Leute, sind viele Mädchen, haben sich direkt an den Tisch von Ravenclaw gesetzt, was interessant ist. Durmstrang setzt sich an den Tisch von Slytherin, was auch interessant ist. Denn wir wissen ja von Malfoy, der im Zug über Durmstrang geredet hat, dass Durmstrang die dunklen Künste lehrt, was auch schon wieder etwas über den Schulleiter Karkaroff aussagt, dass das ja scheinbar für ihn kein Problem ist. Dumbledore ist da ja eher so, dunkle Künste, gar nicht so geil. Ja, also man kann überlegen, dass vielleicht im Bobberton so ein bisschen die Schlauheit und die Intelligenz amtierend ist, während in Durmstrang eher so Slytherin-Attribute praktiziert werden und so. Kleiner Ding am Rande. Ja, dann gibt's Essen. Dumbledore. Der Dumbledore begrüßt alle, sagt, hey, schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit dem Festessen und auf dem Tisch sind auch Sachen, die sie sonst gar nicht so kennen. Genau, dann beginnt das Festessen. Und während der Rede hat eins der Schülerinnen von Bobberton, die immer noch einen Schal im Kopf haben, die haben sich also einen Schal so umgewickelt, die sind eher dünn angezogen, weil es wahrscheinlich eher irgendwie im Süden von Frankreich ist, die Schule, während haben sich so Schal zum Kopf gemacht und die eine hat so den Schal immer noch so halb ums Gesicht gewickelt und lacht so ein bisschen spöttisch, als Dumbledore sagt, dass sie sich in dem Schloss wohlfühlen sollen, was sehr interessant ist, denn wie sieht denn die Schule von Bobberton aus? Ich glaube, ich habe mal ein Bild gesehen, es ist so ein Palast halt, ne? Also jetzt nicht so ein kaltes Mauernschloss, sondern eher so ein prächtiger Palast, wie man halt in Frankreich kennt, ne? Es gibt's ja auch das ein oder andere hübsche Schlösschen, das aber ein bisschen anders sieht als die typische deutsche Burg. Genau, dann beginnt das Festessen, es stehen so ein paar Speisen auf dem Tisch, die sie nicht zuordnen können und Hermine erkennt natürlich eins, denn Hermine kennt ja alles. Und zwar bezeichnet sie das als Bouillabaisse. Ich glaube, das ist so ein Muschelgericht, ne? Aber das gibt's doch auch in echt. Bouillabaisse. Es wird wieder über mein Französisch gelacht. Aber ist okay. Ich kann ja kein Französisch. Deswegen kann man darüber ruhig lachen. Fischgericht. Ja, mit Muscheln drin sowieso. Hermine sagt, es ist lecker. Ron, alles klar. Und nimmt sich Fleisch-Blutwurst-Pastete oder so. Blutwurst auf jeden Fall. Irgendwann kommt Hagrid rein, so ein bisschen verspätet und ja, sieht ein bisschen lediert aus. Und Harry ruft nur rüber, die Kröter gedeihen die Kröter gedeihen Hagrid und Hagrid ruft, prächtig! Und Ron sagt, dass er scheinbar herausgefunden haben, wovon sie sich ernähren, nämlich von Hagrids Fingern. Naja, so viel am Rande. Dann essen sie und während des Essens kommt das Mädchen, das vorhin gelacht hat und den Schal noch um hat, kommt zu ihnen rüber und hat den Schal inzwischen abgelegt und will etwas von den Bouillabaisse. Und Ron ist so, oh, voll fasziniert. Und Harry so, ja, ich hier, klar, kannst du haben. Ist nicht ganz so eingenommen von ihr. Und sie geht wieder weg und Ron guckt hinterher. Dann sagt Hermine so, was geht sich mal wieder ein? Sie ist wieder weg und so, ist ja nur ein Mädchen. Und sie so, nee, die hat was von Navela. Und er so, so, ja, klar. Der so, ja, nee, nee, die ist kein normales Mädchen. Sowas findest du in Hogwarts nicht. Und dann denkt sich Harry, doch schon. Denn in dem Moment fällt sein Blick auf Cho. Naja, so viel zum Essen. Danach, nach dem Essen, sind Barty Crouch und Ludo Bagman da. Also, ne, haben sie ja kennengelernt bei der Weltmeisterschaft, der Leiter für die Abteilung der magischen Sport und Spiele und der Leiter der Abteilung für die internationale magische Zusammenarbeit ist vor Ort und sie begrüßen auch die und ich glaube, Mr. Crouch hält dann die Rede, nee, Dumbledore hält die Rede, was jetzt passiert und dann bringt sie auch eine Kiste rein. Eine uralte Kiste, aus der wird etwas herausgenommen und Dumbledore erzählt ihnen, dass dies der Feuerkelch ist. Dann erzählt er auch noch, dass Mr. Bagman und Mr. Crouch ebenfalls in der Jury sitzen. Also die Jury besteht aus Dumbledore, Madame Maxime, Karkaroff und Crouch und Bagman, also die fünf. Was ich ein bisschen unfair finde, weil das heißt, es sind drei ehemalige, also drei, die mit Hogwarts verbunden sind. Crouch und Bagman sind ja auch, ne, die wohnen in England, da ist Hogwarts so das Ding, so, wenn ihre Kinder irgendwo zur Schule gegangen sind oder gehen werden, je nachdem, wie alt sie sind, würden sie da hingehen. Sie selber waren in Hogwarts, wobei Karkaroff scheinbar ja auch in Hogwarts war, eventuell, man weiß es immer noch nicht so ganz genau. Und also es ist schon sehr, ich sag mal, sehr Hogwarts-lastig, diese Jury. Weiß ich immer nicht, wie fair das ist. Aber sie sollen halt auch die Unparteiischen mehr oder weniger sein, ne? Während natürlich die Schulleiter eher für ihre Schüler sind, sollten die anderen mehr für die anderen sein. Wobei ich mir bei Dumbledore halt auch vorstellen kann, dass der da so entspannt ist, an so ein Turnier rangeht und sich wirklich nur denkt, so, ey, geht doch einfach nur darum, dass wir uns alle mal sehen und ein bisschen Connections knüpfen zwischen den Schulen, dass sich auch mal Schüler von anderen Schulen kennenlernen und die nicht nur so in ihrem eigenen kleinen Kosmos sind, dass der da gar nicht so voreingenommen für seinen Schüler rangehen würde. Genau, aber ja, wie die anderen beiden draußen sind, weiß man ja dann auch nicht. So, also der Feuerkelch wird rausgeholt und Dumbledore sagt, den stellt er jetzt über Nacht in, also den stellt er jetzt am Abend in der großen Halle auf, nee, nicht in der großen Halle, in der Eingangshalle, und zieht eine Alterungslinie drumherum. Also nur wer 17 ist, kann diese Linie überschreiten. Und dann seinen Namen reinwerfen. Das ist so die Sicherheitslinie. Und der Feuerkelch, also es ist halt so ein, ich weiß gar nicht, wie wird es denn genau beschrieben eigentlich? Also aus der Truhe kommt zog einen großen, grob geschnitzten Holzkelch heraus. Also schon ein bisschen größer, ein größerer Kelch. Aber ein Kelch ist ja auch nicht so riesig. Und er ist grob aus Holz geschnitzt, was ich sehr spannend finde. Denn hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, er wäre irgendwie eher aus, aber ist vielleicht so ein bisschen in Indiana Jones 3 Thematik. Der Kelch eines Zimmermanns. Und der Nazi denkt natürlich, es ist ein prachtvoller Kelch mit Rubinen drauf. Aber nein, es ist der Kelch eines Zimmermanns. Der heilige Gral. Naja. Ja, genau. Dann erzählt Dumbledore noch, dass die Champions drei Prüfungen ablegen müssen und wer der Beste in den drei Prüfungen ist, gewinnt. Und sie sich alle gut überlegen sollen, ob sie das machen wollen. Denn wer seinen Namen in den Kelch wirft, der kann nicht mehr zurück. Er geht einen magischen Vertrag ein mit dem Kelch. Ja, alles klar. Naja. Dann gehen sie raus und die kriegen dann noch mit, dass das am Tisch Karkaroff auf Krumm sehr achtet, ob er genug gegessen hat, ob es ihm gut geht. Dann sagt ein anderer Schüler, ich hätte gern noch was zu essen. Und dann sagt, ich hätte gern noch Wein. Und er sagt, ja, du hast dich schon wieder vollgekleckert. mit Essen, du kriegst gar nichts mehr. Und dann verlassen sie die Halle, woraufhin sie Harry über den Weg laufen. Also sie wollen so zeitgleich die Halle verlassen und Harry, höflich wie er ist, geht einen Schritt zurück, will den Vortritt lassen und Karkaroff sagt zugleich, danke, will vorbeigehen, sieht dann aber Harry, sein Blick huscht auf die Narbe und auch andere, also der Junge mit Essen bekleckert ist, tippt so eine an von den von seinen Mitschülerinnen, sagt Harry, ja, zeigt auf die Narbe und dann kommt Moody von hinten und sagt so, ja, richtig, Potter. Und jetzt weiter Karkaroff. Und man merkt so eine Spannung zwischen Karkaroff und Moody, die man nicht so ganz erklären kann. Und Karkaroff sagt auch nur sie und Moody sagt, ja, ich. Und wenn sie Potter nichts zu sagen haben, dann blockieren sie nicht die Tür. Und tatsächlich hinter ihm stand die halbe Halle und wollte nach draußen. Deswegen wollte Moody da scheinbar schnell den Weg frei machen. Am nächsten Morgen kommen sie alle etwas früher zum Frühstück, also die drei, Harry, Ron und Hermine, kommen etwas früher zum Frühstück, aber es sind auch viele andere schon beim Frühstück und sie sehen in der Alterung, also sie sehen den Kelch in der Eingangshalle stehen und Ron fragt, so eine Drittklässlerin hat schon wieder was eingeworfen, also ja, die ganzen Leute auf Durmstrang haben es gemacht, so, aber von uns habe ich noch keinen gesehen und dann meinte Harry so, ich hätte es auch nachts gemacht, wenn keiner guckt. So, dann hätte ich ihn reingeschmissen. Es ist übrigens nur bis zum nächsten Tag. Ne? Also nächsten Tag ist ja Halloween. Sie kam am 30.10. an, am 31.10., was ein Samstag ist. Muss man erwähnen. Ich hole mal kurz den Kalender von 94 heraus. Stimmt mal wieder komplett nicht, denn der 30. war ein Sonntag und der 31. Montag. Aber gut. Gut. Lassen wir mal so stehen, ne? Hätte die nicht besser auf ihre Daten. Aber sie musste es natürlich auch so machen, dass es ein bisschen storytechnisch passt. Ja, ist schon okay. So, weiter geht's. Harry sagt dann auch, ich hätte es auch eher nachts gemacht, denn wenn mich keiner sieht, so, weil nachher spuckt der Kelch den Zettel wieder aus oder so. Das soll ja auch niemand mitkriegen. Und dann hören sie hinter sich Tumulte. Die Weasley-Zwillinge mit Lee Jordan kommen vorbei und sagen, wir haben es getan. Ich so, hä, was? Naja, wir haben Alterungsdrang genommen. Ein paar Tropfen nur, müssen ja nur ein paar Wochen älter werden, aber machen wir schon. Und dann springen die drei über die Alterungslinie. Erst wirkt es, als wäre nichts passiert, doch dann gibt es einen Peng und sie fliegen raus und ihnen wachsen lange Bärte. Woraufhin Dumbledore aus der großen Halle kommt und sagt, ich hab euch gesagt, so einfach geht das nicht. Und er schickt sie hoch in den Krankenflügel, wo bereits auch Mrs. Forthcat aus Ravenclaw und Mr. Summers aus Hufflepuff sind, die das auch versucht haben, aber ihre Bärte sind nicht so prächtig wie die von den Weasley-Zwillingen und Lee Jordan. Und das finde ich so ein schönes Ding, weil das zeigt wieder, wie Dumbledore als Schulleiter funktioniert. Der ist halt nicht dieser strenge Typ, der auf Autorität besteht. Ich meine, Dumbledore weiß, was er kann. Der braucht sich keine Autorität holen. Das ist ja immer, man merkt das ja immer bei Lehrern, die Lehrer, die am meisten auf ihre Autorität pochen, haben wahrscheinlich gar nicht so dieses Selbstvertrauen oder dieses, ja, so dieses Bewusstsein, dass, was sie können, wer sie sind und was sie hier gerade eigentlich tun. Und das hat Dumbledore halt gar nicht so. Ne? Der ist halt super locker und das finde ich auch, diese Alterungslinie mit diesem Effekt, der dadurch entsteht, dass man einen Vollbart kriegt. Es ist halt einfach, beschreibt Dumbledore eigentlich super gut, dass er sagt so, ich muss euch daran hindern, da hinzukommen, aber warum soll ich denn jetzt irgendwas Krasses machen, was irgendwie angsteinflößend ist oder so? Ich mache da halt eine Alterungslinie und wenn ihr die übertritt, ohne 16 zu sein oder wenn ihr einen Trank genommen, ohne 17 zu sein und wenn ihr einen Trank genommen habt, um 17 zu werden, merkt ihr das auch und dann fliegt er raus und euch wächst ein Bart, weil ihr wollt ja scheinbar älter sein, als ihr seid. So, das finde ich einfach so ein super lustiges Ding, dass Dumbledore sagt so, ja, dann seht ihr halt aus wie alte Leute, wenn ihr unbedingt älter sein wollt. Ne? So. Aber ihr kommt nicht an den Feuerkelch rein. Finde ich sehr, sehr gut. Genau, dann gehen sie lachend in die große Halle, die drei, und treffen auf Seamus und Dean Thomas und ich glaube, Neville sitzt auch noch dabei. Und die erzählen ja, dass die reden halt darüber, wer schon von Hogwarts reingeworfen hat. Und sie haben scheinbar Warrington hat von Slytherin hat reingeworfen. Der spielt ja in der Mannschaft und Harry denkt sich auch so, boah, nee, der wirkt so, als wenn er irgendwie verwandt wäre mit einem Troll. Den will er auf gar keinen Fall haben, hoffentlich kein Slytherin. Und Hufflepuff redet wohl von Cedric Diggory. den sie auch kennen. Und da sind auch alle so ein bisschen dagegen, auch Seamus und so, ja, nee, der Schönling, sind halt alle noch ein bisschen sauer, weil er den Quidditch besiegt hat, wo man denkt so, was juckt's dich denn irgendwie, ne? Also die habt am Ende den Pokal gewonnen, ist doch scheißegal, dass die da gewonnen haben, können sich ein bisschen was drauf einbilden, ist doch auch schön. Es ist so ein bisschen wie, wenn, keine Ahnung, Frankfurt besiegt Bayern, aber Bayern wird am Ende Meister. Dann sagt Frankfurt, ja, wir haben aber immerhin den Meister besiegt und fühlen sich geil, aber am Ende hat Bayern halt trotzdem den Pokal zu Hause, so die Schale ist es ja, zu Hause. Lasst ihn doch den kleinen Erfolg. Naja, aber dann kommt Angelina Johnson rein, ist ja, Harry kennt sie ja vom Quidditch, hat ja mit ihr schon seit 3 Jahren zusammen gespielt. Und sie ist inzwischen 17, hatte, glaube ich, letzte Woche Geburtstag oder so. Also wirklich kurz vorher ist sie 17 geworden.
Letzte Woche, ja. Also hat sie irgendwie wahrscheinlich im Zeitraum vom 18. bis 24. oder so Geburtstag gehabt. Man muss ja da eine Woche, na, irgendwie so um den Dreh, ne? Mitte, Ende Oktober hat sie auf jeden Fall Geburtstag. Interessant.
Und ja, die hat ihren Namen auch reingeworfen und alle Gryffindors natürlich, oh, hoffentlich wirst du es, wir drücken dir die Daumen und so. Fand ich sehr schön. Auch Hermine, die so sagt, so, hey, ich drück dir die Daumen, Angelina, dass du es wirst. Und sie, oh, danke, Hermine. Und du merkst, so, das ist so etwas, was gar nicht so in den Büchern und auch in den Filmen schon gar nicht, aber in den Büchern nicht so festgestellt wird, dass die sich untereinander ja eigentlich alle kennen. Es kommt dann zwar immer noch so, auch im 6. Band kommt dann plötzlich ein Gryffindor, von dem man vorher noch nie gehört hat und denkst so, wo war der die ganze Zeit? Warum hat nie jemand mit dem geredet? Aber die kennen sich natürlich alle untereinander. Und klar, Angelina Johnson ist natürlich auch eine Art Star in Gryffindor, sag ich mal, weil sie ja in der Quidditch-Mannschaft spielt und auch sehr gut ist, ne? Sie ist ja eine sehr gute Quidditch-Spielerin, eine sehr gute Jägerin. Und deswegen kennt man sie natürlich und mag sie auch. Ja. Genau. Und es ist auch sehr lustig, da sagt Ron so, was, du hast ihn eingeworfen? Und Harry, du bist schon 17? Und Ron so, ja, siehst du einen Bart oder was? sehr passend. So, dann ist das Frühstück vorbei und sie sagen, ja, was können wir machen? Und sie so, ach, Hagrid haben wir noch gar nicht besucht. Sagt Harry. Finde ich auch sehr schön, dass Harry das sagt, weil man merkt immer wieder, Harry und Hagrid, die haben so, die verstehen sich am besten. Ron und Hermine verstehen sich natürlich auch gut mit Hagrid, gerade nach letztem Jahr, wo sie ihm so geholfen haben mit Seidenschnabel und der Anhörung und so, da haben die sich ja sehr reingehängt, mehr als Harry, weil der ja viel Quidditch-Training hatte. Aber Harry ist so derjenige, der an Hagrid denkt und sagt, ey, wir waren noch gar nicht bei Hagrid, lass den mal besuchen. Was auch lustig ist, weil es ist ja schon Ende Oktober. Das heißt, die haben den wirklich seit 2 Monaten nicht besucht. Wobei sie ihn ja 1-2 Mal die Woche sehen wegen dem Unterricht, weil sie ja beim Unterricht haben, aber trotzdem so diesen Besuch. Normalerweise besuchen sie mir recht am Anfang, kommen sie mal vorbei und sagen, Hagrid, was geht, Alter? Naja, auf jeden Fall gehen sie zu Hagrid. Hermine holt noch ihre B-Elfe. Ist so lustig, ich höre das ja auch als Hörspiel, damit ich die Folge ein bisschen präsenter habe, höre ich die kurz vorher immer noch mal als Hörbuch. Und da sagt, Rufus Beck sagt immer B-Elfe rrr. Ich sag immer B-Elfe R. Also, ne, wie R. Aber er sagt mal R. Sehr lustig. Aber wir sagen hier natürlich Belfer. So wie alle das sagen, außer Hermine. Genau, sie holt dann einen Belfer an Sticker und sagt so, ah ja, ich habe mit Harry noch gar nicht drüber geredet und rennt hoch. Während sie hochrennt, sagt Harry so, hey, Ron, deine Freundin. In dem Moment kommt die Bobaton-Schülerin vorbei und Ron sagt, hey, wo die wohl schlafen? Hat er auch gestern, also am Tag vorher, hat das auch bei Durmstrang gesagt, wo schlafen die denn wohl überhaupt? Könnten die nicht bei uns pennen und so? Und naja, sie gehen scheinbar raus Richtung Kutsche. Ich glaube, so viel kann ich spoilen. Und also ich weiß gar nicht, ob das jemals so fest gesagt wird, aber ich sage es jetzt einfach mal, Durmstrang schläft auf dem Schiff und Beauxbatons schläft in ihrer Kutsche. Also da gibt es jetzt, die schlafen jetzt nicht im Schloss, die haben, scheinbar sind das so riesen Wohnmobile. Die müssten ja auch scheinbar ein bisschen reisen. Also, und das ist lustig, weil Durmstrang liegt ja in Norwegen, das heißt, die sind mit diesem Schiff, das ja scheinbar unterirdisch und da tauchen kann und so, sind die, wobei ich mich auch frage, wenn die ganz mit dem Schiff, wo die mussten ja in den See reinkommen, ne? Der See ist ja scheinbar unterirdisch mit dem Meer verbunden. Na, weiß man nicht so genau. Zauberei, Magie, genau, und die sind dann ja scheinbar die ganze Küste runter, quer durch die Nordsee bis nach Schottland, ne? Aber ist auch gar nicht so weit, fällt mir gerade auf. Schottland und Norwegen ist gar nicht so weit auseinander.
Ist ja, wie gesagt, einmal quer durch die Nordsee bist du ja schon da, ne? Ja, je nachdem wo, also es ist wohl hoch oben im Norden, also musst du wahrscheinlich schon die norwegische Küste vorbei. Und dann sind sie aber auch schon in Schottland, also es ist ja wirklich, die sind ja eigentlich Nachbarländer. Ja. Naja, man denkt so, boah, voll weit, aber ja nicht. Ich dachte früher immer, dass das, weil Krumm ja Bulgare ist, wobei man gesagt wurde, dass es im Norden ist, dass das irgendwie, und weil Karkarow ja auch Karkarow so ein bisschen russisch klingt, dass das eher so im Raum Russland ist, weiß nicht, vielleicht irgendwie so Estland, Lettland, Russland, irgendwie so den Bereich. Aber dann heißt es hoch im Norden, das könnte dann eher Russland sein. Ja, aber ist in Norwegen, heißt es auf Wizarding World, früher Pottermore. So, genau, dann gehen sie zu Hagrid und er so, hab gedacht, ihr habt vergessen, wo ich wohne. Und dann reden sie darüber, was so passiert im Trimagischen Turnier. Hagrid so, ach, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eins erlebe. Und er hätte ihnen fast verraten, was in der ersten Aufgabe drankommt. Sagt, nee, ich darf euch ja gar nichts sagen. Und sie, machen sie den ganzen Tag Spaß, rauszukitzeln, was die Prüfungen sind. Später sitzen sie dann da vorm Feuer und Hermine quatscht mit Hagrid über Belfa. Und Hagrid stoppt währenddessen seine Socken, das finde ich auch sehr cool. Dass die irgendwie so wirklich da einfach abhängen. So, ne? Es ist nicht so, wir besuchen ihn, trinken unseren Tee und gehen wieder, sondern die hängen da einfach richtig rum wie bei so einem Kumpel, weißt du? Gucken dann irgendwie ins Feuer und quatschen und über hier und dies und jenes und so. Erzählen wahrscheinlich, wie ihr Sommer war. Haben auch gesagt, ach, hey, wir haben so viel zu tun, wir wären schon eher gekommen, aber es ist so viel Arbeit und so. Finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man so merkt, diese Freundschaft, das ist halt nicht nur dieses, ja, wir sind halt irgendwie befreundet, wir besuchen ihn, sondern es ist halt, wir hängen bei dem Typen rum, weil wir den einfach gern haben. Das finde ich sehr schön. Dann reden sie über Hauselfe und auch Hagrid vertritt die Meinung, nee, du tust denen damit keinen Gefallen, die sind glücklich, so wie sie sind. Und dann sagt Hermine, ja, aber Dobby war ja glücklich, als er befreit wurde. Und er sagt, ja, klar. Spinner gibt's überall. So, weiß nicht, ist jetzt nicht so nett Dobby gegenüber. Aber auch irgendwie ganz witzig. Also ja, klar, ein paar wird's geben, die es geil finden, befreit zu werden. Aber die meisten sind einfach glücklich so. Die kennen das nicht anders. Die können mit Freiheit, würden die nichts anfangen können. Deswegen ist es wahrscheinlich leichter und besser für die, wenn sie einfach das weitermachen, was sie jetzt machen. So. Deswegen unterstützt Hagrid Belfer nicht. Später wollen sie dann hoch zum Festessen und sagen, oh ja, hier, guck mal, Festessen, wir müssen hoch. Und Hagrid, übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, Hagrid sieht nicht aus wie Hagrid. Hagrid hat sich ein Fellanzug angezogen und versucht, seine Haare zu bändigen. Also er hat probiert, sich irgendwie aufzustylen und die sind so, what the, Hagrid, was geht bei dir? Und dann wollen sie los und Hagrid dieselt sich noch ein mit Kölnisch Wasser. Ne, also Eau de Cologne ist es ja, glaube ich, aber man sagt Kölnisch Wasser, weil das der Ursprung ist. Und dann wollen sie los und sie so, Hagrid, Alter, und dann so ein bisschen zu viel, ne? Und Hagrid geht dann raus ans Becken, wäscht sich da irgendwie ein bisschen grob mit Wasser ab. Und dann sieht er Madame Maxime und ihre Schülerin und Hagrid geht rüber zu ihr und quatscht mit ihr und geht mit ihr zum Schloss. Und vorher hat er zu den drei noch gesagt, sie sollen kurz auf ihn warten. Und sie so, ja, mal, wollten wir nicht auf ihn warten? Und dann mussten sie ihm hinterher und dann sagen sie, sag mal, steht Hagrid auf Madame Maxime? Und Ron so, Alter, die Babys werden eine Tonne wiegen. Und ich auch denke, Ron, nicht mal Hagrid wiegt wahrscheinlich eine Tonne. Aber wir wären krasse Kinder auf jeden Fall, wenn die welche kriegen. Ja, dann kommen sie ins Schloss rein, setzen sich zum Festessen. Das Festessen ist nicht ganz so krass, weil, ja, hatten ja erst gestern Festessen. Und der denkt sich so, naja, okay. Dann geht's aber los. Die Auswahl für die Champions steht bevor. Und nun, wie soll man sagen, es ist spannend. Der erste, also es wird dann alles dunkel und Dumbledore macht irgendwie Zauber mit seinem Zauberstab und dann bubbelt der Feuerkelch auf und puh, schießt den ersten Zettel raus. Und es ist Fleur de la Cour für Beauxbatons. Und das Mädchen, das eine Wähler ist, laut Ron, holt sich ein. Kommt nach vorne. So. Kommt nach vorne und wird begrüßt und ach Mensch, die hier, ah okay, die ist es, so, alles klar. Dann kommt der nächste und es ist Viktor Krumm für Durmstrang und alle so, hey und alle wow und Krumm, hier Und Kakarov, ich wusste, du schaffst es, Viktor, ja. Und denkst du so, wie schaffen? Also, haben sich die Zettel da drin gegenseitig geboxt oder was? Also, was soll man denn da schaffen? Du schmeißt einen Zettel rein und hofft, dass man gezogen wird. Das ist ja mehr oder weniger Glücksspiel. Bei den Bobator-Mädchen waren übrigens zwei, die wirklich in Tränen zerflossen sind, stand drin. Also die waren nicht nur enttäuscht, die waren richtig am Boden zerstört, dass sie nicht genommen wurden. Wo du auch denkst, okay, gut, musst du mit rechnen irgendwie, ne? Und dann kommt der Letzte. Und es ist Cedric Diggory für Hogwarts. Und dann, oh nee, aber applaudieren dann trotzdem, hey, okay. Und dann hat man das, gut, wir haben unsere Champions, die kriegen ihre erste Anweisung, die sind dann hinten in so einen Raum gegangen. Genau, die sind auf jeden Fall weggegangen in einen anderen Raum und dann sagt er mir so, jetzt haben wir unsere Champions, die kriegen ihre ersten Anweisungen und wir hoffen, dass ihr alle unsere Champion groß anfeuert und wir hoffen auch für alle, die jetzt nicht gewählt wurden von Durmstrang und Bobator, dass die eine gute Zeit haben. Und während er das so erzählt, wird er plötzlich stumm und alle sehen sofort, was ihn abgelenkt hat, nämlich der Feuerkelch flammt nochmal auf und schießt einen weiteren Zettel heraus. Und Dumbledore nimmt den Zettel, liest ihn durch, dann räuspert er sich und liest laut vor, Harry Potter. What? Oh no, Harry Potter? Was? Wer hätte das gedacht, dass der Typ, der auf dem Cover ist und dass der Feuerkelch heißt, dass der am Turnier teilnimmt? Nein. Stell dir vor, Ich überlege mal so, was Dumbledore hätte doch einfach, ich meine, was wäre passiert? Dumbledore hätte doch einfach den Zettel zerknüllen können, so in Tasche stecken. Naja, wie ich eben sagte, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und alle so, was stand da drauf? Und dann erfährt man erst im nächsten Kapitel, dass Harry so beiseite gerufen wird, so, Harry, ich habe einen Zettel mit dir, deinem Namen drauf aus dem Feuerkelch bekommen, was geht, was ist da passiert? Du bist natürlich kein Champion, wir haben ja schon drei, gibt ja gar keinen Sinn, Vierter. Harry wird aufgerufen. Und ja, man fragt sich, was ist da passiert? Wie kam Harrys Name rein? Da wollen wir auch gar nicht zu viel spekulieren. Das machen wir alles nächstes Dings. Das heißt übrigens die vier Champions. Also da ist Harry offensichtlich auch ein Champion. Und das war das Kapitel. Es geht nur um diesen Feuerkelch. Deswegen heißt es auch der Feuerkelch. Und es geht so ein bisschen drum, dass es ist so der Tag einfach, ne? Samstag in Hogwarts, es gibt eine Großveranstaltung am Tag vorher, es gibt am Abend eine und dazwischen sind sie bei Hagrid. Finde ich eigentlich ein schönes Kapitel, weil was würdest du machen an einem Samstag, wo du irgendwie nicht viel Hausaufgaben hast, wo irgendwie was ansteht und du dich wahrscheinlich eh nicht gut konzentrieren könntest? Du hängst mit deinen Freunden rum. Finde ich cool, gefällt mir. Am Ende natürlich der große Cliffhanger mit Harry als Champion. Wie kam sein Name da rein? Ne? Ich will da jetzt auch gar nicht so viel drüber reden. Es kommt noch alles ganz viel. Und das Kapitel ist ein gutes Kapitel, ist ein schönes Kapitel. Gefällt mir sehr gut. Und deswegen beenden wir das jetzt hier schnell, damit wir nächste Woche schnell zum nächsten Kapitel kommen. Bin aufgeregt, ja. Und wir verabschieden uns natürlich mit dem dritten, tödlichen, letzten, unverzeihlichen Fluch, nämlich dem Fluch des Avada Kedavra. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.